Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung. Hier geht's um Agilität, Führung in komplexen Umgebungen, Teamdynamiken und vieles mehr. Schön, dass du auch diese Woche eingeschaltet hast und los geht's. Herzlich willkommen, schön, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast und ich habe diese Woche einen Gast bei mir. Sie ist Agile Product Coach und sie liebt es, Menschen und Organisationen zu fördern und zu fordern. Ihre Leidenschaft gilt der digitalen Produktentwicklung und damit Lösungen für Kundinnen zu schaffen, die wertstiftend und sinnvoll sind. Objective and Key Results ist für sie das unverzichtbare Rahmenwerk, um Organisationen mit Hilfe von gemeinsamen Zielen strategisch auszurichten. Sie pendelt zwischen den Arbeitswelten. In ihrem Angestelltenverhältnis im Technologieunternehmen Metro Digital gestaltet sie hands-on die Transformation von IT-Dienstleister zu echter Produktorganisation. Freiberuflich begleitet sie zudem Teams und Organisationen in der agilen Transformation, teilt ihre Erfahrungen auf Konferenzen, Meetups, in Podcasts und auf ihrem Blog. Zusätzlich ist sie Autorin des Buches OKR in der Praxis. Herzlich willkommen, Christina Lange.
Vielen Dank, David. Freue mich, hier zu sein.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Und was habe ich denn noch vergessen in der kurzen Einführung? Was müssen die Zuhörer und Zuhörerinnen über dich denn wissen?
Ja, wenn wir ja gleich über die Produktorganisation bei Metro Digital sprechen, ist vielleicht nochmal ganz spannend, dass ich jetzt da in der Zwischenzeit in einer Leadership-Rolle unterwegs bin, also leite das Team an Agile Mastern in der Metro Digital. Zusammen mit einer Kollegin noch, also wir haben quasi so viel Agile Master glücklicherweise, dass wir das auf zwei aufteilen, auch über Ländergrenzen hinweg. Und ja, habe da Freude in meiner auch so formalen Rolle Domain Ownerin Agility Agile zu sein.
Eine Frage, die wir eigentlich so standardmäßig auch am Anfang stellen, ist, was sind eigentlich so Themen, die dich gerade umtreiben oder mit denen du dich beschäftigst? Jetzt hast du ein Buch über OKR geschrieben, da werden wir auch gleich oder später auch sicherlich nochmal im Detail drauf eingehen. Aber was treibt dich denn sonst noch so um?
Ja, also OKR treibt mich weiter um. Ich finde es einfach ein super spannendes Thema. Das entwickelt sich auch weiter. Und im Gegensatz zum Scrum Guide, wo irgendwie gefühlt alles detailliert beschrieben ist, also weiß Rahmenwerk, aber trotzdem ein bisschen detaillierter, als sich es für OKR anfühlt, habe ich einfach Lust, diese ganze OKR-Szene so ein bisschen mitzugestalten. Also das treibt mich weiter um. Gleichzeitig auch OKR wegzubringen von so einem reinen Zielsetzungsrahmenwerk hin zu, hey, eigentlich ist es aus meiner Sicht ein Strategy Execution Framework. Das ist so eine insgeheime Mission. Und dann jetzt im Metro-Digital-Kontext sind wir ja eine Technologieeinheit auf einem, sagen wir mal, einem großen Unternehmen, die Metro-Gruppe, immer so ganz grob, hat so 90, 95.000 Mitarbeitende in aller Welt und die Metro-Digital ist immer so ganz grob vielleicht 1.000 Personen auf 7 Standorte. Und das ist natürlich ein großes Veränderungsvorhaben, wenn wir da als Gesamtorganisation besser zusammenarbeiten wollen, um für unsere Kundinnen und Kunden, also vor allem zum Beispiel Restaurantbesitzer, Besitzerinnen, aber auch im Rheinland würde man sagen Bütchen, so Trader ist eine so eine Zielgruppe, die natürlich auch mit unseren Produkten glücklich zu machen und erfolgreich zu machen. Und dieses ganze Thema, wie wir da zusammenarbeiten, in der Produktorganisation, aber auch so im Bereich Agility, sage ich mal, das ist für mich einfach so ein Herzensthema, wo ich Lust habe, die Dinge mitzugestalten. Und für mich über allem schwebt so ein bisschen das Thema Change Management, Transformation. Also wie kommunizieren wir, was sind die Botschaften, die wir senden, wie gehen wir mit Widerständen um? Auch diese ganzen, ich meine, jetzt haben wir schon, wenn wir auch auf global die Themen betrachten, mit dem haben wir auch so von Polykrisen gesprochen. Auch in Unternehmen ist ja eine Veränderung, jagt so ein bisschen die nächste. Und ich glaube, da gilt es, Mitarbeitende einfach auch ernst zu nehmen, zuzuhören und den Prozess gemeinsam mitzugestalten.
Gut, vielen Dank für die Ergänzung. Wir haben uns jetzt zwei große Themenblöcke vorgenommen für heute. Das eine ist, weil ich es total spannend finde, dass du in der Metro Digital unterwegs bist, die ja eine beachtliche Transformation hingelegt haben, wenn man auch mal auf der Webseite unterwegs ist. Dass wir uns dem Thema einfach mal nähern und du ein bisschen erzählst, was ihr eigentlich in der Transformation gemacht habt. Und im zweiten Teil wollen wir uns dann ganz konkret mit dem Thema OKR beschäftigen. Und vermutlich werden wir dann einfach zwei Folgen draus machen, weil ich glaube, dass wir einfach auch genug Zeit haben, uns hier ausführlich über die Themen zu unterhalten.
Klingt super.
deshalb einfach gleich mal direkt zum Einstieg. Ich denke, Metro ist irgendwie jedem Begriff, aber wie grenzt sich denn die Metro Digital von der Metro ab und was macht ihr?
Im besten Fall grenzt sich die Metro Digital nicht von der Metro ab, sondern wir sind diejenigen, die, sag ich mal so, das Software-Haus hinter der Metro sind oder der technologische Herzschlag. Also wir haben ein so Store-Geschäft, also bestimmte Großmärkte, in denen Kunden einkaufen können. Brauchst du Zugangsberechtigung, also wir sind nicht für jeden zugänglich. Das ist im Großhandel in dem Fall eine Regelung. Wir haben aber auch ein Belieferungsgeschäft. Also als Gastronom kann ich mich auch einfach beliefern lassen und muss jetzt nicht in den Großmarkt fahren und Dinge abzuholen. Und es gibt natürlich auch einen Online-Kanal und verschiedene Wege, wie man sonst quasi noch aus diesem ganzen Ökosystem davon profitieren kann. Und die Metro Digital letzten Endes, wenn du dir überlegst, von jemand kommt auf die Website metro.de bis hin zu, du kriegst irgendwie einen Newsletter mit coolen Produkten zugeschickt, kommst dann in den Großmarkt und fragst nach einem Produkt und der Mitarbeitende guckt dann im Lagerverwaltungssystem, was da unterwegs ist oder wo der Artikel ist, bis hin zu, wenn du beliefert wirst, dass hoffentlich der Truckfahrer weiß, welche Route die beste ist. Das sind alles kleine digitale Anwendungen oder manchmal kleiner, manchmal größer, die im Grunde entlang der verschiedenen Journeys, wie unsere Kundinnen und Kunden bei uns einkaufen, wir versuchen das so einfach und so, wie man so schön heißt, seamless wie möglich zu machen. Genau, und da ist die Metro Digital quasi in einzelnen Teams unterwegs, genau diese Lösungen und Produkte zu bauen. Und da haben wir in den letzten Jahren einfach sehr, sehr stark auch, vielleicht ist das so auch der Grundtenor der ganzen Transformation, so aus meiner subjektiven Wahrnehmung heraus, je größer ein Unternehmen ist, umso eher verliert man vielleicht den Endkunden aus dem Blick und das auch immer wieder in die Teams reinzubringen. Wir operieren auch in mehreren Ländern, das heißt, du hast auch unterschiedliche Anforderungen von vielleicht einer Metro Italien zu einer Metro Deutschland oder Metro Makropolen und insofern gilt es da auch immer so ein bisschen die Balance zu halten.
Ja, vor allen Dingen glaube ich, ist es dann nochmal schwieriger, wenn man einen, böse gesagt, ein interner Dienstleister ist. Ne? Gerade die IT ist ja dann, hat ja dann noch weniger direkten Kontakt zu den Endkunden, je nachdem, wie es dann halt aufgebaut ist. Dann liefert man ja auch gerne irgendwie Services, die dann halt eben in den anderen Einheiten genutzt werden. Und da wirklich den Kundenfokus noch klar vor Augen zu haben, das ist echt eine Riesenherausforderung in so Riesenunternehmen.
Und, das kann ich mir vorstellen. Und ehrlich gesagt, da kommen wir auch her. Ja? Also das ist so die, ich glaube auch, wenn man so rauszoomt, der Weg und die Reise, die wir da gehen, also ganz typisch, glaube ich, zu ganz vielen, vielen Unternehmen, Lastenhefte, strikte Requirements, die werden dann niedergeschrieben und dann stellt man nach 3 Jahren fest, huch, jetzt haben wir da irgendwas eingeführt, aber keiner nutzt es, keiner braucht es und vielleicht ist es technisch auch gar nicht mehr auf dem neuesten Stand. Und genau diese Anpassungsfähigkeit zu haben, ist, glaube ich, auch der Grundtenor unserer so Agile Transformation, aber vielmehr auch dieser Wunsch in Richtung zu einer echten Produktorganisation zu kommen.
Ja, dann lass uns doch da gleich mal einsteigen, weil ich finde es ja total spannend, wie, ich bin ja auch in diesem Transformationsbereich unterwegs, wie das bei euch losging und welchen Auftrag ihr eigentlich genau habt. Also was war die Zielsetzung und warum habt ihr euch überhaupt für so eine Transformation entschieden?
Ja, dazu muss ich jetzt gleich so ein Disclaimer sagen. Also ich bin jetzt nicht von Anfang an in diesem Transformationsvorhaben dabei. Ich habe vorher in einer anderen Gesellschaft bei der Metro gearbeitet und bin vor knapp 5 Jahren zur Metro Digital, damals noch die Metronom, gekommen, in der Rolle als Agile Master und bin dann quasi auf den fahrenden Zug mit aufgesprungen. Aber das Veränderungsvorhaben, also was war der Auftrag letzten Endes tatsächlich von wegzukommen von diesem, ihr seid ein interner Dienstleister und irgendjemand sagt euch, liebe Metronom, macht doch mal bitte den Button irgendwie blau und dann wird gar nicht nachgefragt, was wollen wir denn eigentlich damit erreichen, sondern das dann umgesetzt. Also das mal so ganz schwarz-weiß gemalt ist, glaube ich, der Ursprung des ganzen Veränderungsvorhabens und auch natürlich, dass wir gar nicht auf die Marktbedürfnisse in einer Geschwindigkeit reagieren konnte, wie es eigentlich sein müsste. Ja, also nur irgendeine Software jetzt zu bauen, einzuführen und auch nicht mehr weiterzuentwickeln, anzupassen, das ist aus meiner Sicht auch nicht mehr so state of the art.
Ist es möglich, dass du da konkrete Beispiele nennst, was da jetzt so für Anforderungen sind? Weil ich, also jetzt aus dem Bauchgefühl heraus würde ich sagen, ist das ja jetzt kein so super dynamischer Markt, oder? Oder täusche ich mich da jetzt? Also weil du gesagt hast, dass ihr schneller auf Kundenbedürfnisse reagiert, fände ich es jetzt super interessant zu fragen, wie du die Marktdynamik bei euch einschätzt und warum auch eine Metro schnell auf Kundenbedürfnisse reagieren muss.
Naja, letzten Endes, die Marktdynamik, wenn ich da so drauf schaue, also, ich mache jetzt mal Unterscheidung zwischen, was wir zwei als Endverbraucher vielleicht für Erwartungen haben an einen Supermarkt oder an einen Einzelhandelsbereich, wo man vielleicht irgendwie Essen und Getränke kriegt und was ein Gastronom für Anforderungen haben könnte. Und ich glaube, was da klar ist, das, was sich so ein bisschen im B2C-Kontext spiegelt, hat ja auch Auswirkungen auf den B2B-Kontext. Also warum, wenn ich auf einmal ganz andere Produkte kriege oder die schneller kriege oder schneller zugeliefert bekomme, also Amazon One-Click und sowas, da steht ja auf der Ebene schon ein ganz anderes Bedürfnis, das auch in einem professionellen Umfeld zu bekommen. Also ich glaube, da ist schon auf jeden Fall ein Zusammenhang da. Und natürlich auch, ich meine, Digitalisierung macht ja auch nicht vor Restaurants halt, ja, zum Glück. Also manche haben das vielleicht noch nicht so ganz auf dem Schirm, aber es ist einfach auch eine unglaubliche Dynamik da. Und woher kommt das? Jetzt nicht nur, weil es cool ist, sondern weil natürlich auch die Gastronomie mit ganz großen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Also wenn ich auch keine Möglichkeit mehr habe, irgendwie gutes Personal zu kriegen, ja, vielleicht muss ich mir dann auch ein paar Dinge überlegen, wie ich damit umgehe, hinsichtlich Buchungssystemen, hinsichtlich, was ich vielleicht an einer kleineren Karte habe, aber auch, wie kann ich denn vielleicht nochmal Zeit einsparen und fahre da eben nicht zum Großmarkt und habe dann meine digitale Einkaufsliste gleich da oder kann direkt aus meinem Kühlhaus über ein funktionierendes Ordersystem bestellen. Und wenn wir da natürlich kommen und sagen, guck mal, hier hast du noch ein bisschen Papier, mit das Papier faxst du dann bitte an die Metro oder fährst dann mit deinem Auto in die Metro, um die Sachen dann abzuholen, da sind natürlich die Bedürfnisse von so einem Gastronomen in der Zwischenzeit auch ganz andere. Und das jetzt mal so übertrieben gesagt, ja, mit Pen and Paper dazustehen und seine Einkaufsliste zu machen. Aber natürlich sind da auch Kleinigkeiten wie, naja, wenn ich dann eine Anwendung habe, die sich eher wie 1990 anfühlt und ich mit meinem Laptop dann vielleicht eine gute Ansicht habe, naja, vielleicht müssen wir auch überlegen, ob wir dann eine digitale Solution haben, die auch so mobil nutzbar ist, dass jemand tatsächlich auch in seiner Küche auf einem Tablet oder auf einem anderen mobilen Endgerät dann solche Themen auch machen kann. Also ich glaube, das ist eine Dynamik aus ganz unterschiedlichen Bereichen, die dazu einen zum Nachdenken anregen, wie wir da weiter wettbewerbsfähig sein können.
Nur für mich, dass ich das auch richtig verstehe, also ihr bedient sowohl B2C als auch B2B-Kunden?
Nein, wir bedienen B2B-Kunden. Ich habe jetzt gerade nur das Beispiel genannt. Okay. Also du und ich sind klassische B2C-Kunden und auch unser Kaufverhalten hat sich vielleicht die letzten Jahre geändert, wie wir was für Anforderungen wir an einen Supermarkt deiner Wahl vielleicht auch haben. Oder Supplier trifft es vielleicht eben.
Und eure Anforderungen, kommen die dann von der, wie soll ich sagen, von der Zentrale, von der Metro, laufen die bei euch dann ein und die sagen, was sie von euch gebaut haben möchten? Oder wie läuft da die Wertschöpfung auf eurer Seite?
Genau, das ist die Vergangenheit, wo wir sagen, es gibt so einen linearen Prozess, dass jemand sagt, was er will und dann wird es umgesetzt und dann ist das hoffentlich, also dann ist es so zu 100%iger Zufriedenheit, in Time, in Budget und so weiter. Und wir haben festgestellt, wie viele anderen Unternehmen auch, dass Software so eben nicht mehr gebaut wird und wir da eben in kurzen Iterationen und Zyklen miteinander sprechen möchten. Ich glaube, das ist auch so das Grundkonzept von ja, wie wahrscheinlich viele Organisationen versuchen, so einer Herausforderung gerecht zu werden, ob sie dann das irgendwie über Scrum oder agile Rahmenwerke machen oder bei uns spielt eben auch OKR eine ganz große Rolle, dass wir sagen, komm, lass uns unseren Blick drauf richten, was wollen denn eigentlich unsere Kunden, unsere Nutzer vielleicht, wenn das ein internes System ist für Metro-Mitarbeitende und wie können wir das zusammen mit dem Business gemeinsam formulieren. Und Business ist in unserer Sprache zum einen natürlich unsere, ich nenne es immer so die Konzernmutter, also die Metro AG mit ihren Funktionen, die zum Beispiel ja auch dafür da sind, in bestimmten Bereich die Anforderungen oder die Ideen, die Probleme, die Bedürfnisse zu konsolidieren und dass eben nicht dann 24 Länder mit ihren Ideen auf die Metro digital einprasseln und wer am lautesten schreit, gewinnt, sondern letzten Endes haben wir Klassiker. Auch natürlich ein bisschen auf einen Standardisierungsauftrag zu sagen, naja, okay, dann haben wir hoffentlich einen Großteil der Probleme, können wir mit Anwendung XY lösen, und das findet im besten Fall in dem Triangle zwischen ein Teil von ausgewählten Countries, also unseren Ländergesellschaften, der Metro AG und der Metro Digital statt. Und da merke ich, da ist in den letzten Jahren immer ein größerer Blick darauf, okay, wie kriegen wir diese Zusammenarbeit in einer schlanken Art und Weise organisiert. Also ich glaube, wir müssen auch unsere Zusammenarbeit ein bisschen anders organisieren. Und wie schaffen wir es auch, eine Vertrauensbasis aufzubauen, dass die Leute auch miteinander sprechen, Themen auf den Tisch bringen und an manchen Punkten dann auch so agree to disagree, aber die Kröte dann trotzdem schlucken und sagen, okay, ist jetzt vielleicht nicht die Variante, die ich gerne hätte, oder das Problem, das wir jetzt uns geeinigt haben zu lösen, ist vielleicht nicht genau das, was ich jetzt als größten Schmerz habe, aber ich sehe es, dass es der große Schmerz der Gruppe ist, und dann trage ich das auch mit und dann wird das auch umgesetzt.
Ja. Ja, noch ein letzter ergänzender Punkt. Woran, also war die Entscheidung, dass ihr euch transformieren müsst, eine strategische, dass ihr sagt, wir wollen uns jetzt anders aufstellen, wir haben aber noch nicht die Riesenschmerzen, sondern wir investieren jetzt einfach in die Zukunft? Oder war es eher eine Von-weg-Motivation im Sinne von, das geht so nicht weiter, wir haben echt irgendwie gerade Probleme gehabt, welche wären das dann? Und daraufhin habt ihr dann gesagt, okay, wir müssen uns anders organisieren.
Ich glaube, auf die Frage kann ich jetzt nicht in die Köpfe der Entscheidungsträgerinnen und Träger reingucken, die damals da wirklich da saßen. Und ich, meine Vermutung, also wirklich jetzt so steile Hypothese gepaart mit persönlicher Meinung, ich glaube, das ist auch ein quasi schleichender Prozess im positiven Sinne. Weil es nicht diesen Moment gibt, so ich will jetzt hier komplett weg von oder hinzu, sondern natürlich habe ich ein paar Schmerzen, die ich über eine bestimmte Methode, über ein bestimmtes Mindset auch verändern möchte. Ja. Und also da kann ich, glaube ich, nur so Shoutout zu unserem CEO bei der Metro Digital machen, den Timo Salzieder. Ich glaube, der ist da ein wesentlicher Kulturtreiber, seit er im Unternehmen ist, und hat da einiges vorangebracht in Form von Kultur, von Mindset, welche Themen er treibt. Und das ist für mich auch so ein Kernpart. Wenn du jetzt kein Management Buy-in hast, dass die Organisation wirklich das Gefühl hat, da steht jemand dahinter, dann hast du es auch als so agile Truppe natürlich unglaublich schwer, da in irgendeiner Weise Fortschritt zu machen.
Aus meiner Erfahrung heraus erzählt man diese Geschichten dann weiter, ne? Das wird ja kommunikativ in der Organisation weitergetragen. Und ich glaube, dass es schon einen sehr großen Unterschied macht, ob es jetzt so ein Kurzschlussreaktion gewesen, so von wegen, okay, alle machen jetzt agil, bei uns läuft es nicht, wir müssen jetzt auch agil machen oder uns ändern. Oder es ist halt von vornherein gesagt, okay, pass auf, wir sehen, dass sich der Markt ändert, wir sehen, dass sich Randbedingungen ändern, deshalb entscheiden wir jetzt, dass wir den Invest gehen und über die nächsten Jahre unsere komplette Organisation anders aufstellen. Das ist ja eine ganz andere Herangehensweise, und das merkt man dann ja auch in der Truppe, ne? wie die Leute das dem Thema begegnen und welche Geschichten man sich in der berühmten Kaffeeküche erzählt.
Ja, und ich glaube, was wichtig ist, also wir haben aus meiner Sicht, jetzt kann man immer über Organisationsformen auch streiten und wie sinnvoll die sind und die Vor- und Nachteile vom jeweiligen Setup. Weil ich glaube, was wichtig ist, wenn du bestimmte Botschaften hast, wie wir wollen eine Produktorganisation werden, das heißt die Produktteams, die möglichst an eigenständigen Produkten und Solutions arbeiten, dass die tatsächlich auch Kundennähe haben, dass die Research betreiben, dass die Prototypen testen können, dass die experimentieren, dass die dann aber auch nicht auf irgendeinen bigger Release warten, sondern im besten Fall auch in einem immer so Continuous Deployment Integration Prinzip wirklich auch die Sachen live kriegen, wieder direkt Feedback kriegen, ihre KPIs im Blick haben. Und ich glaube, das ist so das eine, welche Botschaft man sendet, was ist so dieses Zukunftsbild, wie wir sein wollen. Bei uns immer so Stichwort Empowered Product Teams. Und das ist der Kommunikationsaspekt. Und dann, glaube ich, gibt's aber auch noch einen strukturellen. Und da sind wir als Matrix-Organisation aufgestellt. Also du musst dir vorstellen, so im Schnitt haben wir quasi nur so ein Thema vielleicht mal drüber gepackt, irgendwie eher Belieferungsgeschäft, das andere eher Supply Chain, das andere vielleicht eher Sales. Und in diesen Vertikalen sind dann diese Produktteams oder die Solutions, wenn man so ein bisschen, also bei uns in unserer Definition kann eine Solutions aus mehreren Produkt- oder Feature-Teams bestehen. Deswegen verwende ich das immer so ein bisschen parallelisiert in der Beschreibung. Aber wichtig ist, diese Produktteams werden gestafft aus der Horizontalen. Also da gibt es dann also die Unit Engineering, die stellt die Softwareentwickler, Entwicklerinnen bereit. Dann gibt es den Bereich UX, den Bereich Agile. Und so ist dann dieses jeweilige Team gestafft. Und per Definition gibt es zum Beispiel keinen Teamlead in einem Produktteam. Jeder hat seine Rolle, jeder hat seine Verantwortlichkeit, aber es gibt nicht die formale Person, die über alles entscheidet, sondern klar, Produktmanager, Produktmanagerin ist für den Produktwert da. Aber wenn es zum Beispiel technische Entscheidungen gibt, dann ist das Teil von Engineering, weil die haben die Expertise und die können nachher auch sagen, guck mal, aber hier laufen wir in ein Risiko rein oder hier laufen unsere technischen Schulden über. Wir müssen hier ein bestimmtes Thema angehen. Und gleiches zum Beispiel auch mit der agilen Brille drauf geschaut, dass ein Agile Master dann in meiner Beschreibung immer so ein bisschen Teamcoach unterwegs ist, ohne jetzt die formelle natürlich Verantwortlichkeit, was das Thema People Management angeht. Also es sind jetzt nicht diejenigen, die dann jetzt hier irgendwie eine Entscheidung treffen würden, kommt jemand aus dem Team raus oder rein. Ja, also zum Beispiel ein Softwareentwickler, wenn es da nicht läuft oder die Performance nicht stimmt, dann wäre jetzt der Agile Master nicht derjenige, der den Final Call macht, aber hoffentlich ein Mandat übernimmt, genau solche Gespräche dann zu triggern. So, okay, was können wir tun in der Weiterentwicklung und so weiter. Und ich glaube, mit diesem Setup, das begünstigt dann natürlich auch andere Themen, weil wenn du eine Organisation nur so Kommunikationsbotschaften hinknallst und sagst jetzt, macht halt mal, aber eigentlich passt das Design gar nicht zu dem, was erwartet wird, dann glaube ich, gibt es einen Clash. Ja, und das heißt nicht, dass bei uns alles super läuft, gell? Also ich glaube, auch wir haben immer natürlich irgendwelche Sachen, wo man sagt, so, ach, guck mal, und hier und manchmal, hier, wir sind ja unter uns und hört keiner zu. Manchmal denke ich auch so, wenn man so ganz viel in Richtung Empowered Product Team pusht, dann kann das natürlich auch auf die andere Seite umschwingen, dass man manchmal auch zu Empowered Product Teams hat, die dann vielleicht nicht mehr genau die Abhängigkeiten im Blick behalten oder so eher ihren Schuh durchziehen. Also ich glaube, auch solche Tendenzen gilt es dann wieder auszubalancieren. Aber in der Summe ist, glaube ich, einfach wichtig, auch ein System zu schaffen, wo genau dieses Ausbalancieren, das Feedback geben da ist, dass wir gemeinsam in eine Richtung schwimmen.
Da würde ich jetzt gerne nochmal nachfragen. Das finde ich nämlich einen super spannenden Punkt, weil ich den als, ich würde fast sagen, Champions League bezeichne. Wie, ich weiß nicht, ob du da schon dabei warst, wie habt ihr denn die Teams formatiert und aufgestellt? Weil in der reinen Lehre hat man ja im Idealfall in einem Team alle Leute, die man braucht, um halt Ende zu Ende Wertschöpfung zu betreiben. Die Realität ist aber, gerade in großen Organisationen, dass kein Team alleine vollständig was umsetzen kann. Jetzt auch kein Produkt. In der IT manchmal vielleicht schon, wenn man wirklich Glück hat, aber auch selten. Deshalb ist jetzt meine Frage, wie ihr da eigentlich aufgestellt seid und wie dieser Teamschnitt zustande kam und dann eben daran anknüpfend, das waren jetzt drei Fragen, sorry, wie ihr mit diesen Abhängigkeiten umgeht.
Also ich fange mal mit dem ersten an. Als ich vor 5 Jahren auf den fahrenden Zug aufgesprungen bin, da ist die Matrix-Organisation schon da gewesen. Also deswegen kann ich jetzt nichts dazu sagen, was waren also diese grundsätzlichen quasi Entscheidungen, die da nochmal dahinter waren. Aber ich habe es ja mitgestaltet, auch dann die vergangenen 5 Jahre, wie es weiterentwickelt wurde. Und es ist jetzt nicht so, dass man dann einmal auf dem Reißbrett irgendwie was hinmalt und dann ist das alles perfekt, sondern es gab ein paar Annahmen auf Basis von Erfahrungen, Good Practices, die es in der Welt so gibt, wie man so ein Team aufsetzen könnte. Und da ist dann so in der Summe quasi, du hast irgendwie einen Product Manager, du hast ein paar Engineers, du hast in einem Produktteam auch einen Agile Master mit einem bestimmten quasi Kapazität. Das ist bei uns in der Regel, haben die Agile Master je nach Teamgröße und sag ich mal, auch so ein bisschen wie komplex das Produkt ist, so 2 bis 3 Teams in der Regel, also es ist nicht zu 100% assigned zu einem Team und je nachdem, wie viel so User Interfaces auch noch da sind, wie viel Research nötig ist, ist auch noch ein UX Professional dann drin. Ja, kann manchmal mehr mit einem Design-Hintergrund sein, manchmal mehr auch vielleicht in Richtung Copywriting oder Research und sowas. Also da gibt's ganz unterschiedliche Ausprägungen. Und ich glaube, ganz grob so das Set, was da stand, so okay, du brauchst Produktverantwortlichkeit. So, wie würde man sagen, die Person, die guckt, dass das ganze Ding viable ist und irgendwie den Business-Zielen entspricht und die Kunden im Blick hat. Dann hast du das ganze Thema Feasibility. Ist es überhaupt technisch irgendwie möglich? Also du brauchst irgendjemand, der Software auch schreibt, umsetzt, einbettet. Und das ganze Thema noch, passt es irgendwie auch zu Kundenbedürfnissen, wird es genutzt und bauen wir das in einer Art und Weise, dass es auch genutzt wird. Und damit hast du schon diese drei Kerndisziplinen eigentlich definiert gehabt und die Agile-Brille nochmal drüber im Sinne von auch der Prozess und wie wir zusammenarbeiten, muss natürlich auch funktionieren. Und was dann über die Zeit so passiert ist, ist zum Beispiel, dass dieses sag mal, Produktteam-Set aber auch gar nicht so klar war. Ja, was machen die? Wer übernimmt welche Verantwortlichkeiten? Ist es immer eine Rolle irgendwie bestimmt oder kann auch nicht irgendwie ein Ingenieur vielleicht auch ein bisschen Product-Perspektive mit einnehmen oder sollte das sogar tun? Und da sind zum Beispiel so Artefakte entstanden wie der Ideal Product Team Blueprint. Haben wir, glaube ich, auch einen, wenn ich recht im Kopf habe, einen Blogartikel auf dem Metro Digital Blog, den wir auch verlinken könnten in den Shownotes, wo einfach beschrieben ist, okay, guck mal, so sieht das ideale Setup aus. Und da finden sich dann auch so Rollen wie, ja, vielleicht brauchen wir aber auch irgendjemand in Richtung Data Analyst oder in dem Fall gibt's vielleicht, brauchst du einen UX Writer für ein bestimmtes Thema auch drin. Und das sind dann quasi ein festes Set plus Empfehlungen und das sind so Artefakte oder Art und Weisen, wie wir dann auch versuchen, die Organisation zu befähigen und zu begleiten, in so eine Richtung zu arbeiten. So, das mal so vielleicht ganz grob zu diesem Team-Setup und zu deiner Frage mit den Abhängigkeiten und wie so empowered und unabhängig kann tatsächlich ein Produktteam arbeiten, vor allem in so einem großen Kontext. Und ehrlicherweise würde ich sagen, ich glaube, es gibt kein Team, was nicht eine Abhängigkeit zu einem anderen hat. Also ich haue es jetzt mal so steil raus. Ich glaube, es ist nicht möglich. Und ich glaube, es ist auch gut so, ja, weil letzten Endes haben wir ja eine gemeinsame Vision als Metro Digital. We make Metro Digital. We create a future of wholesale. Und die ist so groß, da können wir gar nicht mit einzelnen hier kleinen Puzzleteilchen völlig unabhängig die irgendwie erreichen, sondern wir sind eingebettet in ein großes Ganzes und in ein großes Bild der Metro in aller Welt, dass wir natürlich Abhängigkeiten miteinander haben. Und wenn du jetzt mal aus so Journey-Perspektive von einem Kunden drauf schaust, du findest irgendwie was auf der Website, dann guckst du dir vielleicht noch, abonnierst du noch den Newsletter, dann gehst du in den Großmarkt, interagierst da, kriegst dann vielleicht noch eine digitale Rechnung direkt geschickt in deine App hinein. Dann hast du vielleicht noch einen Teil, den du irgendwie beliefert bekommst und bestellst dann noch über den Online-Marktplatz noch deinen neuen Kühlschrank für deine Gastro-Küche. Also da hast du, das könnte wahrscheinlich gar kein einzelnes Team auch so unabhängig voneinander machen, ja. Also und da gibt es einfach so ein paar Regelungen, also das ist immer so ganz simpel. Hoffentlich verwenden sie alle die gleichen, das gleiche Design und die gleichen Farben, dass sich für den Kunden da nicht so anfühlt, als ist er gerade bei 8 verschiedenen Firmen unterwegs. Aber natürlich auch die gleiche Technologie, es muss irgendwie seamless sein, es hat auch keiner Lust, sich da 10-mal mit anderen Kontaktdaten irgendwie einzulocken. Also all solche Sachen aus der Kundenperspektive müssen einfach so laufen, dass man keinen Unterschied sieht. Und damit sind die Teams natürlich qua Design eigentlich schon gefordert, auch miteinander solche Abhängigkeiten zu besprechen. Aber ich glaube trotzdem, gerade wenn man auch mit so einer Haltung rangeht, und das steckt ja auch so ein bisschen dahinter, ja. Also wir glauben ja, das ist immer so ein bisschen unsere Arbeitshypothese, wir haben Expertinnen, Experten im Team, die zusammen als Produktteam nicht als Einzelkämpferinnen agieren, sondern die bringen alle ihre Expertise ein und damit schaffen sie was Größeres, Cooleres. Und wenn wir jetzt da reingehen und das nachher alles durchorchestrieren und sagen, X macht Y und hier und da und alles, ich glaube, dann würden wir erstens Menschen demotivieren und zweitens nicht ihre Mögliches quasi einbringen und Gedankengut und ihre Expertise abfragen. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was bei diesem Empowered Product Team so drinsteckt. Und dass wir Abhängigkeiten haben zu anderen Teams, ist, glaube ich, in unserem Umfeld und in der Größe, in der wir agieren, unabdingbar.
Ja, okay. Dann bringt mich das wahrscheinlich jetzt zu meinem nächsten Punkt, den ich dann auch ansprechen möchte, nämlich vielleicht auf der einen Ebene drüber gefragt, Wie habt ihr eure Organisation geschnitten? Weil du kannst jetzt Teams oder sagen wir mal dann, wenn man im Safe-Kontext ist, ihre Release-Trains oder was es da nicht alles gibt, nach den unterschiedlichsten Arten schneiden. Du kannst ja sagen, du gehst nach Customer Journey, du kannst sagen, du gehst nach Value Stream, du kannst sagen, du gehst nach Technologie, du kannst sagen, du gehst nach Fachlichkeit, es gibt ja 100 Möglichkeiten, wie du deine Organisation schneiden kannst. Wie sich ja dann daraus abgeleitet ergeben sich ja dann auch die Teams. Und vielleicht ist das dann die bessere Frage, ob du das beantworten kannst und hier sagen darfst, wie eure Organisationsstruktur aussieht, neben der Matrix-Organisation, also wie der Schnitt der Teams aussieht, um die Wertschöpfung am Laufen zu halten.
Ja, so am ehesten, ich glaube so, man kann es nie 100% sagen, aber am ehesten würde ich mal sagen, nach Value Streams geschnitten. Und wir sind aufgebaut wir haben einen Chapter-Ansatz. Die Chapters sind bei uns mal so ein bisschen die Speedboats in der großen oder die Flotilla of Speedboats. Also die sollen im besten Fall so nebeneinander herfahren, dass sie sich noch winken können, noch miteinander interagieren, aber in ihrem Bereich relativ losgelöst miteinander interagieren können. Also auf ihrem Boot, sagen wir mal so, wo die verschiedenen Teams dann rumspringen. Und dann hast du eben genau solche Chapter, die nennen sich dann Digital Marketing oder Global Procurement oder Supply Chain, wo Solutions miteinander mehr interagieren, mehr Abhängigkeiten haben und einfach auch ein bestimmtes Thema gemeinsam voranbringen müssen. Natürlich haben wir auch Cross-Chapter-Abhängigkeiten. Also die kannst du aus meiner Sicht auch gar nicht komplett, auch da wieder nicht komplett verhindern, sondern da geht es eher darum, wie machen wir die transparent und wie versuchen wir in einer Art und Weise uns so abzustimmen, dass wir beitragen, aber uns nicht behindern. Aber das ist so ein bisschen unser Schnitt. Also wir haben in der Logik quasi, wo die Wertschöpfung passiert, ein Chapter, dann sind dort die Solution drin und so eine Solution wäre zum Beispiel M-Shop, also M-Shop ist unser Tool für die Gastronomen, um ihre Belieferung, also ihren Wunsch nach Belieferung, dort haben sie ihren Shop, sorry, ich bin mit euren Englischen, habe eher die englische Wort jetzt parat als die deutschen, also die gehen quasi in ihren M-Shop rein und können dort ihr Belieferungswunsch abgeben und die Produkte
ausführen. Englisch ist vollkommen in Ordnung, du Englisch kannst gerne Englisch sprechen, okay, das ist kein Thema.
Ich gebe mir jetzt so Mühe, dass ich schöne deutschen Worte finde, aber dann klingt es noch mal ein bisschen stelzig. Ja, und also in der Nutshell, so M-Shop ist quasi eine Solution, aber dort hängen bestimmte anderen Produktteams, manchmal eher vielleicht auch Feature-Teams dann drunter, ja, die dann ihren Beitrag leisten. Und das ist quasi unser Schnitt. Ja.
In einer Solution sind dann die Teams drin, die wahrscheinlich mehr Abhängigkeiten untereinander haben.
Genau, die bilden also vier Teams bilden zum Beispiel den M-Shop.
Ja, okay, ja, verstanden. Ja, okay, cool. Jetzt hast du die Speedboats nochmal angesprochen. Betrifft das dann auch, jetzt gehen wir mal mehr Richtung der agilen Brille. Wie seid ihr da aufgestellt? Also habt ihr dann auch ein Agile-Chapter und entsendet dann eure Agile-Master in die Teams? Oder wie stellt ihr sicher, dass auch die Transformation sozusagen halbwegs in eine Richtung läuft?
Ja, also wir haben ja eben diese quasi Agile Master, wir fassen immer so in dieser einen Community zusammen, also wir sind in der Summe so plus 25, die in jeweiligen Produktteams oder manchmal eben auch in der direkten Solution ihren Wertbeitrag leisten. Und idealerweise sind die wirklich voll eingebettet in das Team. Das heißt, ganz praktisch, ein Agile Master könnte zum Beispiel 2 oder sogar 3 Teams im M-Shop begleiten. Das heißt, ist dort jeweils zu, sagen wir so, 20-30% quasi involviert und ist dort im täglichen Arbeiten drin. Also das heißt, natürlich, also wenn die Scrum machen, dann ist es quasi der indirekte Scrum Master. Wenn sie Kanban machen, dann folgt da Unterstützung. Viele unserer Teams haben eigentlich eher so einen Mixed Approach, würde ich mal sagen. Bei uns heißen zum Beispiel auch die Agile Master nicht jetzt Scrum Master, weil wir sagen, also letzten Endes muss irgendwie der Prozess auch so passen, dass wir ein Problem lösen. Und da kann das dann auch also so ein Mix aus verschiedenen Methoden sein. Aber letzten Endes, worum geht's? Ja, also wir wollen in kurzen Zyklen planen, wir wollen den Kunden, die Kundin im Fokus behalten. Wir wollen validierte Opportunitäten in unserem Backlog haben und nicht nur irgendwelche Ideen, die da reinkommen, die dann irgendwie nach nicht nachvollziehbaren Kriterien priorisiert werden. Und am Ende, ob jetzt in einem Sprint oder im Kanban-Rhythmus, wollen wir in regelmäßigen Abständen was jemandem zeigen, was uns Feedback gibt und uns weiter lernen lässt. Und das quasi streng auch so, also streng praktiziert im Sinne von, da haben wir echt einen guten Rhythmus gefunden über die letzten Jahre und tracken das dann natürlich auch über bestimmte Metriken, wo wir dann sehen, guck mal, auf unserem, so liebevoll auf unserem Cockpit, so und so stehen wir da, das ist jetzt vielleicht unsere Northstar-Metrik, die wir voranbringen wollen, das sind bestimmte Influence-Metriken. Schauen uns aber auch die Productivity an, das wäre jetzt eher sowas, wo der Agile Master dann vielleicht in Richtung Lead-Time, Cycle-Time mal schaut, was kann man denn da machen, gibt es da noch irgendwelche Verschwendungen im System, die man weiter optimieren kann, aber das ist so die Arbeit eines Agile Masters tatsächlich in diesen Teams dann drin. Und damit haben wir jetzt kein Chapter Agile, sondern die sind in den Teams, in denen Wertschöpfung passiert, aber auf bestimmte, sagen wir mal, Chapter verteilt, wo wir einen mal höheren, es klingt jetzt abwertend zu manch anderem Chapter, aber wo es vielleicht eher Sinn macht, dass ein Agile Master auch drin ist. Also wenn es ein cross-funktionales Team ist, wenn die wirklich Produktmanagement betreiben, wenn wir jetzt keinen reinen Maintenance-Mode haben, wir brauchen auch jetzt nicht irgendwie den Agile Master in irgendeiner Sunset-Solution drin haben, wo schon klar ist, die Technologie ist irgendwie, wird abgelöst durch was anderes. Also deswegen gibt's jetzt auch nicht per se in jedem Team, was wir haben, was in diesen Chaptern verteilt ist, immer einen Agile Master drin, sondern diese, sagen wir mal so ganz grob, 25 Agile Master plus minus zwei Teams, dann bist du ja schon so bei 50 Teams, die begleitet werden und diese 50 Teams sind eben in diesen Chaptern drin. Und was wir dann halt noch haben, das sind so ein bisschen, ich nenne es mal zusätzliche Aufgaben für die Menschen, die einfach auch ein bisschen vielleicht mehr Erfahrung mitbringen als andere, die sind dann auch auf Chapter-Ebene unterwegs. Aber es ergibt sich eigentlich so, ja. Also jeder hat ein Team-Assignment, aber aus diesem Team-Assignment gibt sich ja Fragen, okay, was heißt das jetzt eigentlich für unsere Solution? Und vielleicht fehlt auch Input vom Chapter und dann gibt es bestimmte Situationen, wo du dann auch vielleicht fürs ganze Chapter was organisierst. Und wir haben zum Beispiel auch dezidiert einfach ein paar Personen benannt, die so als sogenannter Chapter-Coach agieren. Die sind dann mit den Chapter-Leads in einem engen Austausch und unterstützen vor allem auch beim OKR-Prozess, also von irgendwie gucken, dass der Check-in wertvoll ist, dass ein Alignment in einer Art und Weise stattfindet, dass die Themen auf den Tisch gebracht werden, checken aber auch die Qualität vielleicht von den OKR-Sets, geben Rückmeldung, also all das, was auch helfen kann in der Begleitung, was dann natürlich den Teams, die im jeweiligen Chapter sind, auch wieder Orientierung gibt. Mhm. Und vielleicht noch ganz wichtig, unsere Chapter bestehen werden geleitet von zwei Personen, von einem Tandem. Eine Person auf Metro Digitalseite und eine Person auf Metro AG-Seite, also aus der dortigen quasi Organisation, okay. Die damit dieses Chapter, also das Chapter ist ja ein virtuelles Konstrukt, ja, es ist ja nicht formal irgendwo niedergeschrieben, qua Hierarchie, sondern es ist so eine virtuelle Organisation und da haben wir eben diese Co-Lead-Funktion, die ist extrem wichtig, wenn man das ganze Thema bei uns mal so als Schlagwort BizTech durchdenkt. Ja, also das wäre jetzt nicht, Business macht das eine, Tech macht das andere. Nee, im besten Fall sehen wir das als eins und machen nicht Technology for the sake of Technology oder Agile for the sake of Agile, sondern letzten Endes wollen wir einen Business-Effekt irgendwie kriegen und mehr Gurken verkaufen oder andere
Kurse. Mega spannend, da würde ich gleich gerne nochmal drauf eingehen. Ich hatte noch gerade noch zwei Fragen im Kopf. Die eine ist, ich würde gerne nochmal verstehen, wie ihr mit den Abhängigkeiten abgeht. Jetzt hast du ja gesagt, es gibt quasi kein Team, das keine Abhängigkeiten zu einem anderen Team hat. Wie geht ihr damit um, also methodisch oder strukturell? Habt ihr ein extra Meeting, wo ihr die Abhängigkeiten ansprecht oder wie macht ihr das auch sichtbar und löst diese Abhängigkeiten?
Jetzt kommen wir schon so ein bisschen ins Thema OKR rüber, weil das ist aus meiner Sicht die Antwort, wo und wann und wie wir auch solche Abhängigkeiten transparent machen. Also über unseren...
Okay, dann wollen wir es gar nicht so viel spoilern. Dann,
ja, ja, genau, ich spoilere nur mal ganz kurz an und dann sage ich nochmal, was okay, auf Teamebene passiert. Weil also wie wir unseren OKR-Prozess leben, haben wir ja in bestimmten Rhythmen in unserem Zyklus auch die Möglichkeit, genau solche Abhängigkeiten transparent zu machen. Die werden jetzt nicht auf Basis von Arbeitspaketen, also jetzt irgendwie spezifische Feature-Wünsche nachher gemacht, also davon wollen wir ja eh weg, sondern es wird einfach sehr stark, guck mal, das wollen wir erreichen, das ist quasi, wie wir das messen wollen und hier brauchen wir Unterstützung oder haben eine Abhängigkeit zu einem anderen Team oder anderen Bereich und dann wird das im besten Fall moderiert in diesen Meetings oder ich nenne es manchmal auch liebevoll, eigentlich ist es eher so ein Planning und Alignment Chaos, also in irgendeinem Zeitraum passiert ganz viel Gespräche bilateral hier und da und am Ende schwimmen sie hoffentlich in die gleiche Richtung. Und das ist einfach eine feste Institution jetzt, dass das passiert, eben übergesteuert über den OKR oder nicht gesteuert, aber der OKR-Zyklus, der zwingt einen dazu, das zu tun. Und dann nutzen wir natürlich die Agile Master auch, um genau, also solche Abhängigkeiten, sag ich mal, on the way auch transparent zu machen. Also wenn dann ein Team in der Retrospektive irgendwie sagt oder im Daily, hey, wir haben jetzt irgendwie ein Hindernis, weil XY-Team hat irgendwie nicht geliefert oder hat da irgendwie uns immer noch nicht geantwortet, dann sind das aus meiner Sicht so die täglichen Aufgaben auch eines Agile Masters, genau in solche Themen reinzugehen. Und für mich ist Abhängigkeit oft mit ist gleich Hindernis oder kann ein Hindernis sein, dann auch verbunden und damit ist es einfach so die Kernaufgabe auch von so einem Agile Master oder die gehen dann natürlich auch zu den entsprechenden Personen und sagen dann, guck mal hier, lieber Leader XY, wir brauchen immer ein bisschen Klarheit, komm mal her und wie gehen wir da um und facilitieren dann genau solche Meetings. Aber das braucht natürlich extrem viel Proaktivität von den Beteiligten und auch ein bisschen Durchhaltevermögen, weil natürlich nicht jeder sieht dann diese Abhängigkeit jetzt gerade als das größte das Wichtigste an, jetzt zu machen, weil das ist ja von einem anderen Team und damit bist du ganz wie bei Gesprächen führen, Konflikte lösen, Clarification. Aber ich glaube, das ist in jeder Organisation durchaus ein Thema und da gilt es, die Leute zu motivieren und dran zu bleiben. Und ich finde es gut, dass durch die Rolle des Agile Masters einfach so ein Kernthema da drin ist und sie das einfach machen wollen, müssen, dürfen.
Ja. Okay, gut, dann gehen wir da nachher, glaube ich, auch nochmal tiefer drauf ein, wenn wir jetzt über die OKRs sprechen. Die zweite Frage, die mich noch interessiert hat, weil du hast ein spannendes Stichwort genannt vorhin, Linientätigkeiten. Wie geht ihr denn damit um? Werden die gebündelt in einem Team? Hat jedes Team Linientätigkeiten oder wie handelt ihr die?
Was verstehst du unter Linientätigkeiten?
Also fortlaufende Tätigkeiten, die nicht im Projektgeschäft zu erledigen sind. Also keine Neuentwicklung, sondern Maintenance von Plattformen jetzt wahrscheinlich in eurem Fall oder also genau Sachen, die fortlaufend kontinuierlich einfach immer gemacht werden müssen. Wo es jetzt auch wahrscheinlich nicht große Überraschungen gibt, sondern weil es einfach, das muss halt getan werden.
Also im besten Fall, auch da Empowered Product Team übernehmen die Verantwortung für das Produkt und damit können auch Maintenance-Aktivitäten, also sind die einfach mit dabei, also keine Ahnung, irgendein Update von irgendeinem System oder irgendwie Cybersecurity herstellen, also Sicherheitsrichtlinien. Vielleicht gibt es aber auch einfach einen Teilbereich des Produkts, was jetzt erstmal auf Maintenance weiterläuft, wo keine Entwicklung mehr da ist, man muss trotzdem drauf gucken. Also sowas wird es dann über, ich muss sagen, hoffentlich haben die das auf ihrem Dashboard drauf, dass sie da sehen, dass sie die Zahlen nicht abschmieren und dementsprechend auch reagieren können. Aber im besten Fall, also deswegen auch diese Produktbrille, übernimmt das Produktteam auch da volle Verantwortung. Ist jetzt ein anderer Fall, wenn man tatsächlich ein Produkt hat, wo dann schon klar ist, vielleicht wird dieses Produkt auch decommissioned oder übergeben oder auch zum Teil eingestellt, weil es nicht mehr die neueste Technologie ist, aber dann wird es aus meiner Sicht eher so von einem Produkt zu einem Projektcharakter, ja, dann ist irgendwie klar, da gibt es einen Endtag und das müssen wir jetzt abwickeln und auch dementsprechend übergeben. Und ansonsten, ich meine, so Tagesgeschäftaufgaben, ja, das können sowas sein wie Aktivierungen in einem Land von neuen Features oder Anfragen bearbeiten, Bugs umgehen. Auch das ist, glaube ich, macht keinen Sinn, das dann in eine separate Support-Einheit zu schieben. Kommt jetzt, ich meine, klar, wenn jetzt irgendwie die Hardware bei Metro nicht funktioniert, dann läuft es über einen gesteuerten, zentralisierten Kanal. Aber wenn jetzt beim M-Shop was nicht funktioniert, dann ist es ganz klar, dass da auch das Produktteam sehr stark involviert ist. Also auch bei Tagesgeschäftaufgaben tatsächlich.
Ja, also schlägt auch einfach beim Team auf.
Ja. Ja. Und ich finde es auch wichtig, weil ich meine, also noch ganz kurz dazu, also das habe ich auch so in meiner Tätigkeit als Agile Master dann erlebt. Ich finde es gut, dass es im Team aufschlägt, weil dann ist es nicht so irgendwas, was irgendwo im Verborgenen passiert. Und dann können Sie sich überlegen, ja, müssen wir da zum Beispiel im nächsten OKR-Zyklus mal dran arbeiten? Also sind da irgendwelche Sachen im Tagesgeschäft, die so weit anlaufen, dass es uns eigentlich schon nervt oder zu viel Aufwand einnimmt oder veraltet ist? Und wenn das irgendwie nicht auch beim Team aufschlagen würde in der Art und Weise, dass es bei Ihnen dann auch zu irgendeiner Konsequenz führt, ich glaube, das wäre kontraproduktiv. Deswegen bin ich da eigentlich ganz happy.
Ja. Ja, Verantwortung heißt Konsequenzen spüren müssen.
Genau, und nicht nur happy Produktentwicklung wird, dann, genau. machen, sondern ja. Schöne Bildchen malen und die dann ein bisschen live bringen, sondern wenn es dann auch nicht klappt, dann muss ich halt auch damit umgehen, wenn ich auf einmal so viel Bugs drin habe, dass ich eigentlich zu nichts mehr anderem komme und dann muss ich genau mit solchen Themen umgehen und die dann eben auch lösen.
Ja. Ja, okay. Dann komme ich gerne nochmal auf den Punkt zurück, den du angesprochen hast, nämlich BizTech hattest du es, glaube ich, genannt. Also das ist die Zusammenarbeit, wie ihr mit dem Mutterkonzern zusammenarbeitet. Und das ist ein ziemlich cooler Ansatz, den habe ich jetzt so in der Form, glaube ich, auch noch nie gehört, dass ihr dann bei Metro Digital die Chapter in so einer Doppelführungsrolle besetzt, nämlich einmal aus dem Business und einmal aus der Tech-Perspektive. Das ist schon ziemlich cool, finde ich.
Genau, also wie gesagt, eigentlich ist es so ein Organisationskonstrukt, was jetzt nicht die formale Linie ist, sondern die Metro Digital ist als Firma aufgebaut, die Metro AG ist als Firma aufgebaut. Aber wie wir gemeinsam Wertschöpfung betreiben, was die digitalen Produkte angeht, da ist dieser BizTech-Ansatz über das Tandem dafür da, eben um genau, sagen wir so Misalignment, Miscommunication aus dem Weg zu räumen. Und wenn du es dann natürlich schaffst, dass jemand aus dem Business und aus der Tech-Einheit sich entscheidet, guck mal, das ist jetzt hier, wir haben irgendwie zwei Business-Probleme, die wir lösen wollen, um unsere Strategie-Score voranzubringen. Wir haben aber vielleicht auch ein technisches Thema, keine Ahnung, eine Cloud-Migration oder ähnliches, wo wir sagen, das muss jetzt aber auch unbedingt diesen Zyklus gemacht werden, dann geben die als eine Stimme das in die Organisation rein, also in Richtung des Chapters und damit in Richtung der verschiedenen Solutions.
Was gehört denn noch zu diesem BizTech-Ansatz? Jetzt außer, dass die beiden Führungskräfte da dazugehören, was würdest du sagen, was ist noch besonders?
Ja, also in unserer Sprache immer so dieses Thema Triangle Collaboration. Also wir sind einfach mit unseren Ländern, verschiedenen Ansichten, verschiedene Größe, verschiedener Reifegrad auch der jeweiligen quasi Länderorganisation, also Reifegrad klingt jetzt zu werten, aber ich glaube, es sind einfach kleinere und größere und manche, die macht vielleicht eine Person ganz viele Solutions und in anderen Organisationen, wie jetzt Metro Frankreich oder Metro Deutschland, die sind jetzt relativ groß im Vergleich zu vielleicht Metro Moldawien, da gibt es dann einfach auch ein unterschiedliches Expertise-Level, wie weit und wie tief jemand in einem bestimmten Produkt dann auch drin ist. Und ich meine, jetzt wird es schon fast ein bisschen philosophisch. Ich meine, bei so Dreieckskonstellationen ist, glaube ich, so per Design und per Definition eigentlich schon ein Konflikt ein bisschen vorprogrammiert, weil jede Person eigentlich eine unterschiedliche, also im dümmsten Fall eine unterschiedliche Perspektive hat. Oder wenn zwei sich nahe sind, dann ist von dem das eine Dreieck, sind die zwei Schenkel dann schon wieder länger. Also wenn man es mal so betrachtet. Und damit hast du einen natürlichen Austauschbedarf zwischen diesen Parteien. Und das ist eigentlich so dieses Kernprinzip auch von diesem Thema, also so BizTech und wie diese ganze Zusammenarbeit in diesem Dreieck funktionieren soll. Also zum einen soll eben gesteuert in die Organisation, also bei Metro Digital, die Probleme und Bedürfnisse reinkommen, eben über OKR. Zum anderen wollen wir aber auch einen gesteuerten Prozess haben, wie die Länder ihre Ideen einbringen. Und es eben nicht über Requirements, dass wir nachher aus 24 Ländern 85 Requirements zu einem Thema haben oder noch mehr, sondern das eben gesteuert ist. Und da gibt es bestimmte, sagen wir mal, Meetings und Artefakte, die uns da unterstützen. Also OKR ist eins, aber wir haben auch so einen kleinen, sagen wir so, Solution Roadmap Ansatz, wo einfach klar ist, da wollen wir jetzt bestimmte Use Cases erreichen. Wir haben dann aber auch Showcases, wo die Länder dann dazu eingeladen werden, ihr Feedback geben. Die wissen dann aber auch klar, was daraus dann passiert. Also das landet dann im besten Fall auf der Roadmap, aber es kann auch sein, manche Sachen landen da nicht drauf, weil das vielleicht nur ein Problem oder ein Wunsch, eine Idee von einem Land war. Und solche Sachen werden wir ganz viel einfach jetzt auch verstärkt dieses Jahr transparent machen und klar machen, guck mal, wir in unserer Zusammenarbeit eben in diesem Dreieck müssen uns einfach einig werden, was wir da machen. Und ich meine, wir machen da schon viele Dinge echt sehr, sehr gut. Und dieses Thema BizTech richtet einfach jetzt nochmal mehr den Fokus darauf, wie schaffen wir es da in der Zusammenarbeit noch einen Tick schneller und noch einen Tick besser miteinander zu interagieren.
Ja, cool. Jetzt sind wir leider schon wieder ziemlich fortgeschritten mit der Zeit für diesen ersten Teil. Zwei Fragen habe ich aber noch. Die eine ist ein bisschen fies, aber ich würde sie trotzdem gerne stellen, muss aber nicht antworten. Was läuft denn gar nicht gut bei euch?
Nee, ich antworte da auf alle Fälle. Ich muss nur mal kurz überlegen, was so, was ich alles nenne. So, nicht, dass ich die Zeit wieder springe. Nein, ganz ehrlich, also ich glaube, wir haben ganz normale Probleme, die jedes Unternehmen hat. Also natürlich bei all diesen theoretischen Konzepten geht es darum, ist das Warum irgendwie klar definiert und passt das Warum eigentlich zu einem Problem, was die Person gerade wahrnimmt. Und das kann manchmal ganz unterschiedlich sein. Also es kann dann sein, jemand aus dem Tech-Team verspürt einen Druck, da irgendwie was technisch umzusetzen und jemand aus einem anderen Bereich hat einen ganz anderen Fokus. Und diese Interessenskonflikte, die führen dann zu, Dinge werden vielleicht nicht angesprochen oder werden irgendwie verzögert und vielleicht haben wir da auch Sachen rumliegen oder wir haben irgendwie ein Misalignment. Also ich glaube, das sind ganz natürliche Themen, die einfach passieren. Ich sage mal so liebevoll, in großen Organisationen ist man mal so ein Tollhaus der Befindlichkeiten. Es sind einfach so viele Menschen mit so vielen unterschiedlichen Interessen und die kannst du gar nicht so direkt übereinander legen. Und jetzt mal ganz ehrlich, also im privaten Umfeld, ja, suchst du dir die Leute aus, auf der Arbeit werden wir mehr oder weniger, finden wir uns in einem Unternehmen zusammen wieder und natürlich versuchen wir in unserem direkten Team Umfeld Einfluss zu nehmen, wer eingestellt wird, aber manchmal arbeitest du halt einfach auch mit Menschen zusammen, die vielleicht nicht ganz deinem Typus entsprechen und dann kommst du da zu Reibereien. Mhm. Ich glaube, grundsätzlich haben wir eine sehr gute, eine offene, eine harmonische Kultur, manchmal vielleicht auch einen Ticken zu harmonisch, also ich glaube, das wirklich im positiven Sinne ist für mich so ein Muster, was ich da beobachte. Aber heißt es manchmal, dass man Dinge dann schnell aus dem Weg räumt oder vielleicht auch mal einen Konflikt vielleicht schneller sucht oder Sachen schneller eskaliert? Vielleicht können wir uns da noch ein bisschen verbessern.
Ja, danke für die Antwort. Und die letzte Frage, über was haben wir denn jetzt noch nicht gesprochen in Bezug auf eure Transformation? Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen, was du noch ergänzen möchtest?
Was haben wir vergessen? Also wo ich ganz happy bin, wenn ich so zurückblicke oder rauszoome, wir haben ein Commitment aus der Organisation, insbesondere aus dem Management, dass bestimmte Rollen existieren und wichtig sind, also wie Agile Master, wie Product Coaches, da haben wir heute noch nicht drüber gesprochen, aber auch unsere riesen UX-Mannschaft, also die würden wahrscheinlich sagen, wir sind nicht riesig, aber ich meine, sie sind immerhin da, das ist ja auch schon mal gut im Vergleich zu anderen Unternehmen, wo vielleicht sowas auch mal einfach extern ein bisschen eingekauft wird, hier mach mal ein bisschen Research, sondern wir haben das wirklich drin und ich erlebe da ein großes Commitment. Darüber haben wir jetzt noch nicht groß gesprochen, was jetzt irgendwie die Product Coaches nochmal besonders machen, aber da müssen wir sonst noch eine dritte Folge aufnehmen.
Ja, okay, dann machen wir das. Dann sage ich vielen Dank für die spannenden Einblicke zum Thema Metro Digital und dann würde ich sagen, machen wir einfach mit dem Thema OKR weiter.
Gut.
Den zweiten Teil des Interviews veröffentlichen wir dann nächste Woche. Alle Links, Artikel und auch vor allen Dingen den Link zu Christinas Buch packen wir in die Shownotes. Was wir nicht erwähnt haben, ist, dass Metro Digital auch ein Handbook veröffentlicht hat, das auf ihrer Webseite downzuladen ist. Auch das packe ich euch in die Shownotes. Eine schöne Woche, macht's gut, alles Gute. Das war der Podcast Wir müssen reden. Wenn du Fragen oder Feedback hast, melde dich gerne bei uns. Du erreichst uns auf LinkedIn über unsere Webseite wir-müssen-reden.net oder einfach per Mail an podcast@wir-müssen-reden.net.